mein Schatz, was spielen wir denn heute Abend?
Oh, ich habe da noch was Tolles auf der Messe entdeckt. Warte mal, Moment.
Was soll das denn sein? Hier sind Hexfelder wie bei Catan und da sind aber irgendwie Bausteine dabei. Das sieht merkwürdig aus.
Nee, das sind keine Bausteine. Das ist Holz, Schaf und Lehm als Spielsteine. Und die stapelt man aufeinander und der Erste, bei dem der Turm umfällt, der hat dann verloren und muss den Räuber nehmen.
Ui, lass mich raten.
Genau, Jenga Catan Edition.
Hättest du noch was anderes da?
Moment. Ich habe hier noch Azul X Pokémon. Wenn man die Fliesensteine nimmt, dann muss man Boosterpäckchen aufreißen und erst gucken, was man bekommt. Macht übrigens 7,99 pro Päckchen.
Hä?
Und hier habe ich noch Cluedo Risiko. Man muss rausfinden, welche Armee den Gegner in Kamtschatka mit dem Kerzenleuchter besiegt hat.
Ich glaube, ich gehe dann mal stricken.
Dann gehe ich halt Schachboxen gucken im Fernsehen. Die neue Saison fängt an. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Wüster Monsterklopperei in Mindbug King of Tokyo. Willkommen zur Ausgabe 333 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Crossover-Ikone-Muse Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss gerade mal kurz durchatmen, ob dieser ganzen Lobhudelei.
Ja.
Ach, das geht so runter wie Öl.
Wir sind bei Episode 333 angekommen, sozusagen halb nach Halloween und sind ganz frisch wieder von das Spiel zurück. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen mitgebracht und da werden wir über die nächsten Wochen noch jede Menge Sachen haben zum Reviewen. Heute geht es allerdings auch um eine Spielneuheit, nämlich Mindbug King of Tokyo, das uns Nerdlab netterweise schon vor der Spiel ins Haus geschickt hat und wir da deswegen schon ein bisschen länger hatten, um uns das anzugucken. Und da werden wir euch heute erzählen, wie wir das so fanden.
Ja, ich muss hier erstmal die Terminplan-Durchwuschelei von dir wieder gerade rücken. Wenn diese Folge rauskommt, sind wir noch vor Halloween. Halloween ist erst am Freitag.
Ja, sagte ich ja auch, halb nach Halloween sozusagen. Folge 333 ist die Hälfte zu 666, verstehst du?
Nee, ich weiß nur 333 bei Ischors Keilerei.
Ja, das ist schon lange her. Eieiei. Gut. Dein Werbehinweis.
Mein Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, aber wir haben ein Rezensionsexemplar erhalten. Außerdem nennen wir Marken, Firmen und Produkte und haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir auch dieses Mal, das hier ist alles Werbung. Aber trotzdem, ernst und aus Überzeugung.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schnell in die Spielregel. In Mindbug beschwören die Spieler Kreaturen und kämpfen mit ihnen, um die Lebenspunkte des Gegners auf Null zu senken. In jeder Runde des Duells hat ein Spieler die Option, entweder eine Karte auszuspielen oder anzugreifen. Doch Vorsicht, jeder Spieler verfügt über genau zwei Mindbugs, mit denen er jeweils einmalig die gerade gespielte Karte des Gegners übernehmen kann. Das Ziel des Spiels ist es, die begrenzten Karten geschickt auszuspielen und die eigenen Mindbugs zur genau richtigen Zeit einzusetzen, um dem Gegner die wichtigsten Karten abzunehmen. Gleichzeitig muss man selbst geschickt taktieren, um nicht ins Visier der gegnerischen Mindbugs zu gelangen. Fallen die Lebenspunkte eines Spielers auf Null, hat dieser verloren und der Gegner gewinnt.
So, das waren die kurzen Spielerklärungen. Wer uns regelmäßig folgt, der weiß, dass wir schon mal eine Folge zum Thema Mindbug, dem Basisspiel, gemacht haben. Und jetzt haben wir aber quasi ein Crossover-Spiel zwischen Mindbug und King of Tokyo. Lang ausgeschrieben ist das Mindbug X King of Tokyo.
Genau, und da muss man aufpassen, weil es gibt gleichzeitig auch auf das Spiel released, ein King of Tokyo Mindbug. Da werden die Konzepte aus Mindbug genommen und quasi in das King of Tokyo übernommen. Aber wir reden hier über das Mindbug-Spiel mit King of Tokyo-Thema sozusagen. Ja,
richtig.
Ist ein bisschen kompliziert, ist auch vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir reden heute über Mindbug. Und Mindbug, da haben wir ja schon, wie gesagt, ein Review drüber gemacht, ist so eine Art Mikrogame. Man spielt tatsächlich nur mit 10 Karten auf jeder Seite. Das heißt, in jeder Partie sind tatsächlich nur 20 Karten im Einsatz, ja, plus die Mindbugs natürlich. Und jeder Spieler hat nur 10 Karten in seinem Deck. Und das Ganze ist für mich so eine Art Wie würde ich sagen? Ich habe es vorhin am Spieltisch gesagt. Wenn, als ob Magic und Keyforge ein Kind hätten, das noch sehr klein ist.
Mhm.
So würde ich das beschreiben. Also es gibt natürlich eine größere Anzahl von Karten in der Spielbox, aber man spielt halt immer nur mit 10 Karten. Das heißt, jeder Spieler zählt 10 Karten vom Deck und der Rest kommt weg. Ja, es gibt noch Effekte, wo auch nochmal von diesem Deck gezogen werden kann, aber das ist relativ selten. Und dann muss man halt mit diesen 10 Karten klarkommen, die zufällig aus diesem großen Set von Karten gezogen wurden. Das ist sozusagen das Keyforge-Konzept so ein bisschen, ja. Also man muss quasi mit dem Deck auskommen. Deswegen macht das auch total Sinn, bevor man anfängt zu spielen, mal kurz zu gucken, was ist denn in seinen 10 Karten drin, auch wenn man nur die ersten 5 zieht am Anfang. Und dann hat man während des Spiels so ein paar Konzepte drin, die so Magic-Ideen auf das absolut Wesentliche zurückgeführt sind. Also der Kampf zum Beispiel. Ja? Also man sagt halt, okay, ich habe eine mal von meinen Kreaturen auf dem Tisch liegen, dann sage ich jetzt, die greift jetzt an und dann kann der Gegner blocken und dann wird halt die Stärke verglichen und die Kreatur mit der kleineren Stärke verliert halt. Da gibt es noch diverse Effekte und so weiter. Aber so funktioniert im Prinzip der Kampf. Das ist also, wenn man das mal wirklich aufs Essentielle zurückführt, so ähnlich wie der Magic-Kampf, würde ich sagen, ja. Magic ist natürlich weit komplexer und hat viel mehr Sachen noch, die da passieren, aber es ist so ein bisschen in diese Richtung gemacht. Das ist allerdings auch gar kein Zufall, ja, denn sowohl Keyforge als auch Magic sind von Richard Garfield und auch bei Mindbug hatte Richard Garfield seine Finger im Design sozusagen. Der ist ja auch einer der Co-Autoren. Insofern ist das auch gar kein Zufall, dass sich da so Elemente aus anderen Spielen da benutzt haben. Aber ich finde, was hier gemacht wurde, ist quasi, man hat ein Mikrogame gemacht, das diese Konzepte wirklich perfekt zusammenführt. Also ich bin immer wieder, wenn ich das spiele, begeistert, wie wenig Karten man so ein spaßiges Spiel machen kann und so ein strategisches Spiel vor allen Dingen. Weil man muss wirklich extrem drüber nachdenken in diesem Spiel, wann man welche Karten ausspielt, weil man die ganze Zeit die Gefahr läuft, dass der Gegner halt diese Karten mit den Mindbugs übernimmt. Und das ist nämlich das Kernkonzept dieses Spiels, dass man diese zwei Mindbugs hat. Und man kann halt jederzeit, wenn ein Gegner eine Karte ausspielt, kann man sagen, ich setze jetzt einen von meinen zwei Mindbugs ein und dann nehme ich die Karte und dann kriege ich die, so als ob ich die ausgespielt hätte. Ja. Das Gemeine dabei ist halt, man hat nur zwei Mindbugs.
Genau, man muss halt sehr genau überlegen, okay, wenn der diese Karte, die mir gerade richtig geil vorkommt, jetzt schon ausspielt, obwohl er noch 5 Karten auf der Hand hat, dann muss der da noch was Geileres versteckt haben. Will ich jetzt wirklich schon meinen ersten Mindbug dafür hergeben, mir diese Karte zu holen? Und da macht es dann halt tatsächlich Sinn, wenn man sich vorher sein Deck angeguckt hat und zum Beispiel weiß, okay, eine bestimmte Fähigkeit wie zum Beispiel Giftig oder Raserei habe ich nicht in meinem Deck. Das kann mir hinten raus Probleme machen. Wenn dann also so eine Karte ausgespielt wird, kann es tatsächlich mein Deck extrem stärken, wenn ich mir diese Karte sichere, auch wenn da vielleicht noch mehr coole Sachen kommen.
Und dann hat man halt an der Stelle so eine Art Deduktionselement, ne? Weil man macht natürlich auch dann nicht nur versucht man halt irgendwie seine eigenen Mindbugs effektiv einzusetzen, sondern man antizipiert auch, was der andere noch mit seinen Mindbugs macht und versucht ihm so Köder hinzuwerfen, ja. Also man hat zum Beispiel eine richtig gute Karte auf der Hand, die einem richtig was bringen würde, aber man will natürlich nicht, dass der Gegner die übernimmt, deswegen versucht man vorher, dem Gegner dazu zu zwingen oder dazu zu verleiten, seine Mindbugs einzusetzen und sobald beide Mindbugs weg sind, hat er halt keine mehr. Das heißt, man muss so ein bisschen, das hat auch so ein bisschen Deduktionsgeschichten, ja, so ein bisschen Deduktion, ein bisschen Bluffen ist damit drin und so. Und das alles in so einem absolut kompakten Spiel, das mit ganz, ganz wenig Konzepten auskommt. Und jetzt hattest du eben schon gesagt, giftig oder raffiniert und sowas. Mhm. Ja, das sind halt solche Effekte. Zum Beispiel giftig bedeutet, wenn du blockst mit einer Kreatur, die giftig ist, dann wird der Gegner vergiftet und die andere Kreatur stirbt auch.
Stark sie ist.
Genau, auch wenn die eine höhere Stärke hatte. Dann sterben im Zweifelsfall beide Kreaturen. Oder bei raffiniert zum Beispiel, die kann nur geblockt werden, wenn die angreift von einer anderen Kreatur, die auch raffiniert hat. Das ist so ähnlich wie das Fliegen bei Magic.
Ja, dann geht der Angriff dann halt direkt auf den Spieler durch und verliert Lebenspunkte. Das ist dann auch immer sehr hilfreich.
Und auch hier finde ich, von den Designern haben sie eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen, nämlich Magic fügt in jedem neuen Set neue von diesen Effekten hinzu, die die Karten haben. Ja, also die haben so ein ähnliches Konzept, die haben halt auch so fliegend zum Beispiel, mhm, ja, oder ich glaube, es gibt auch noch diverse andere. Und in jedem neuen Set kommen neue Effekte dazu. Das heißt, das Spiel wird immer, immer, immer komplexer, weil immer mehr von diesen Effekten dazu kommen. Bei Mindbug hat man sich dazu entschlossen, diese Effekte wirklich auf so ein absolutes Kernset zusammenzuschrumpfen. Das sind irgendwie 4 oder 5 Stück.
5 Stück meine ich, ja.
Und dann bleibt es auch dabei. Das heißt, die Karten haben keine weiteren Effekte, auch wenn neue Sets dazukommen.
Also ich sage mal so, bisher ist es dabei geblieben. Ja. Vielleicht kommt in irgendeiner späteren Erweiterung dann doch nochmal ein neuer Effekt dazu. Aber im Moment sind sie sich über all die Erweiterungen hinweg treu geblieben und haben nur diese 5 Effekte.
Ja, nicht ganz. Es gibt in einzelnen Sets, und Mindbug wird in solchen Sets verkauft, das ist quasi immer ein neues Basisset, wo Karten drin sind, da sind schon mal neue Effekte drin, die gelten dann aber auch nur für dieses eine Set und das nächste Set übernimmt die nicht mit, weißt du?
Ja, also das, es wird nicht immer weiter ausgefüllt.
Genau, es wird nicht weiter, das Universum wird sozusagen nicht immer komplexer, ja, sondern die Komplexität bleibt in diesem einen Set drin.
Mhm. So. Und ich meine, es wäre dann auch so gewesen, dass dafür ein anderer Effekt weggefallen wäre.
Ja, kann sein. Also
ja. Jetzt haben wir aber ganz viel über Mindbug geredet und eigentlich wollen wir aber ja über diesen Kniff mit dem King of Tokyo noch sprechen.
Richtig. So, jetzt müssen wir kurz ausholen und noch was über King of Tokyo zumindest kurz sagen. Wir machen kein Review über King of Tokyo, wir erklären noch nicht die Regeln und so, aber King of Tokyo ist ein Spiel, wo es darum geht, dass jeder Spieler ein gigantisches Monster spielt. Und möglichst erfolgreich sein will mit Ruhmpunkten zum Beispiel und mit dem Kaputtschlagen von Gebäuden. Und das ist so eine Art, hau mich, bis ich irgendwie genug habe und dann kann ich mich heilen. Also einer der Spieler steht immer im Mittelpunkt, also ist sozusagen der agierende Spieler im Moment, der geht dann halt in die Stadt und haut alles klein und alles kurz und klein. Dieser Spieler bekommt viele Siegpunkte, viele Ruhmpunkte. Aber gleichzeitig bekommt er auch die ganzen Prügel ab. Das heißt, er muss sozusagen den perfekten Zeitpunkt finden, wann er wieder aus der Arena rausgeht, ohne dass er, sodass er am meisten Siegpunkte mitgenommen hat, aber am wenigsten Prügel eingesteckt hat. Und dann halt jemand anderen in die Arena zu schicken. Und außerhalb der Arena kann er halt wieder heilen, kriegt aber dann halt deutlich weniger oder gar keine Siegpunkte. Das ist so das ganze absolute Grundkonzept. So ein Arena-Ding, wo man halt irgendwie so ein bisschen, wo so ein bisschen gespielt wird mit der Gier nach Siegpunkten, würde ich sagen. Ja.
Und davon gibt es eine Variante, die King of New York heißt.
Genau.
Und das ist das die Spiel. Haben wir nämlich gereviewt.
Genau.
Also wenn euch dieses Spielkonzept näher interessiert, könntet ihr mal in King of New York reinhören. Da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen, du zumindest, so einen Vergleich zu King of Tokyo gemacht.
Genau, King of Tokyo ist das Originalspiel, King of New York ist der zweite Teil sozusagen. Ja. Das hat ein bisschen andere Konzepte und ich finde das King of New York auch tatsächlich besser. Aber anderes Thema. So. Und diese Sachen passen natürlich thematisch so ein bisschen zusammen. Es geht hier bei Mindbug um Kreaturen, die gegeneinander kämpfen. Und auf der anderen Seite hast du bei King of Tokyo halt irgendwelche auch Kreaturen, die irgendwie kämpfen. Und das Ganze ist alles so im Comic-Style. Und das passt alles so thematisch schon irgendwie zusammen.
Mega ja. Geklopper auf beiden Seiten.
Genau, auch das Artwork passt irgendwie zusammen. Also es war überhaupt kein großer Bruch, da jetzt irgendwie ein Mindbug King of Tokyo zu machen oder ein King of Tokyo Mindbug. Die Illustrationen passen eigentlich perfekt zusammen. Deswegen, oder der Stil der Illustrationen passt perfekt zusammen. Deswegen war das eigentlich auch naheliegend. Und natürlich der Designer ist derselbe. Und was hat man da jetzt übernommen? Es gibt so ein paar Mechanismen bei King of Tokyo, die jetzt in Mindbug gelandet sind. Tatsächlich ist es dieses Arena-Gefühl, das ist es jetzt nicht, das Hauptkonzept bei King of Tokyo, aber es sind zwei andere wichtige Sachen drin gelandet, nämlich einmal King of Tokyo ist ein Würfelspiel, das heißt man würfelt da, ja. Die sind mit in Mindbug gelandet und es gibt bei King of Tokyo solche Powerkarten, mit denen kann man ganz mächtige Effekte benutzen und freischalten. Und diese Powerkarten bezahlt man mit Energiebrocken im Deutschen. Das sind so kleine grüne Würfelchen. Und das hat es auch in das Mindbug geschafft. Das heißt, was man jetzt hat, ist, man hat immer 3 offen ausliegende Powerkarten da liegen. Ja? Die haben Kosten zwischen 1 und 3.
Und bisher haben wir nur 1 bis 3 gesehen. Ja. Vielleicht gibt es auch teurere, aber bisher waren alle zwischen 1 und 3 zu kaufen.
Und die muss man bezahlen mit den Energiebrocken. Und diese Energiebrocken bekommt man wiederum durch Würfeln. Die Würfel setzt man ein, wenn man angreift. Also wenn eine Kreatur ein Würfelsymbol drauf hat und angreift, dann würfelt man. Und auf diesem Würfelwert können dann entweder Zahlen sein, das wird dann der Stärke hinzugefügt. Also wenn eine Kreatur Stärke 5 hat, man würfelt 2, hat es Stärke 7. Oder man bekommt durch eine oder zwei Würfelseiten bekommt man auch Energiebrocken, 1 oder 2.
Genau. Außerdem gibt es ein paar von den Karten, die haben Ausspieleffekte oder Besiegteffekte, die dann einem auch nochmal Energiebrocken geben.
Genau. Und mit diesen Energiebrocken kann man am Anfang seines Zuges halt diese sehr mächtigen Karten von den Powerkarten kaufen und damit freischalten. Das sind Einmaleffekte, die werden dann ausgeführt und dann ist gut. Und diese zwei Elemente bringen halt so ein ganz neues Spielgefühl, finde ich, ins Mindbug rein. Ja? Und die sind auch vom Charakter her, ist diese Erweiterung ein bisschen anders als die vorhergehenden Mindbug-Sets, wo neue Effekte hinzugekommen sind. Da gab es dann solche auch so Dual-Effekte mit Karten, die sich gegenseitig beeinflusst haben und so. Das war alles schön und gut, aber das ist das erste Mal, dass wirklich so ein haptischer neuer Effekt hinzukommt. Also, dass ein Würfel noch dabei ist, ja. Also zwei Würfel, einer für den einen, einer ja. für den anderen Spieler. Und dass da diese Energiebrocken dabei sind, ein neuer Kartentyp dabei ist. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wirklich so ein neues haptisches Element mit in Mindbug reinkommt.
Ja, auch hatten wir in den bisherigen Mindbugs, wurden die Lebenspunkte immer durch die überzähligen Mindbug-Karten getrackt. Und hier haben wir jetzt als erstes dieses Lebensrad. Das ist auch aus King of Tokyo dazugekommen.
Nee, das Lebensrad gab es auch vorher schon. Das gab es auch vorher schon. Also das gab's auch
in der Erstversion jedenfalls nicht.
Du kannst, nach der Anleitung kannst du das auch mit ungenutzten Karten tracken, die leben, aber die Räder gab es auch vorher schon. Die gab es auch teilweise als Extras bei den Kickstartern.
Ja. Dann hattest du die aber nicht.
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, das sind die Sachen, die da neu hinzugekommen sind. Und ich finde, das bringt dieses Mindbug-Spiel nochmal auf einen neuen Level. Und ich muss echt sagen, ich habe alle Mindbug-Sets und ich muss wirklich sagen, das Mindbug King of Tokyo ist meiner Meinung nach bis jetzt das Beste. Es hat relativ wenige Karten drin, das heißt, man kommt relativ schnell, sieht man die Karten wieder, weil es sind nicht so viele, sehr viele übrig, wenn man 10 Karten ausgegeben hat an jeden Spieler. Aber dieses neue Element mit den Powerkarten und das Element mit dem Würfeln, das bringt auf der einen Seite so physikalisch was Neues mit rein. Ja, man macht mal wirklich jetzt noch was anderes außer Kartenspielen, man hat auch noch einen Würfel. Und es bringt auch spielerisch eine neue Dimension rein, weil es ein bisschen unsicher ist. Ich habe jetzt hier so ein Vierer-Monster und ich will damit angreifen und der Gegner hat einen Fünfer. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen drauf spekulieren, wenn das ein Würfelsymbol hat, dass ich vielleicht das so aufpeppe, dass es doch vielleicht siegreich ist. Das heißt, es gibt noch mal ein bisschen mehr Glück da drin. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht so gut ist, wenn das Glück damit ins Spiel kommt. Aber in dem Fall finde ich es eigentlich ganz gut, weil die Partien dauern auch nicht so lange. Wir haben 15 Minuten eine Partie oder so, ja. Also ich finde, das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Set und ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn jemand einsteigen will in Mindbug und jetzt fragt, welches Mindbug-Set soll er sich denn kaufen, dann würde ich sagen, dann vielleicht hol dir das King of Tokyo. Das ist schon ein echt guter Einstieg und dann später dann auch vielleicht noch ein anderes Set aufzusetzen. Man kann die Sets übrigens auch zusammenmischen. Das sollte man aber vielleicht erst machen, wenn man das schon ganz gut durchblickt hat. Und es gibt auch ein paar Regeln, die man tun soll, weil es gibt halt Kartensets, die beeinflussen sich gegenseitig. Und dann kann es halt sein, wenn man das Ganze verwässert, dass man dann nicht mehr diese Effekte bekommt. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde tatsächlich jedes Set alleine spielen, tatsächlich. Also ihr merkt schon, ich bin sehr enthusiastisch bei diesem Spiel, weil ich es einfach großartig finde. Aber ich bin auch so ein Fan von solchen Microgames. Ja, ich finde die einfach total geil. Und das ist einfach ein super Konzept. Und es ist kein Trading-Card-Game, man kann einfach sich die Basissets holen. Es gibt keine komplizierten Erweiterungskonzepte oder sowas, sondern jede Box einfach für sich. Ich finde es einfach großartig. Ich finde es einfach super.
Ja, Michael war von Anfang an, von der ersten Stunde an total begeistert von den Spielen. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen gebraucht, um damit überhaupt warm zu werden, weil ich es extrem kompliziert fand, mich in diesen Effekten zurechtzufinden, mit was muss ich wann spielen und eben auch einen Überblick mir darüber zu verschaffen, welche Karte vom Gegner sollte ich jetzt klauen und welche sollte ich liegen lassen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile habe ich auch ein Gespür dafür bekommen und komme deutlich besser klar. Was sich auch daran abzeichnet, dass ich jetzt auch gelegentlich gewinne.
Gelegentlich. Gelegentlich ist eine gute Aussage.
Hey komm, das waren die ersten zwei Partien heute.
Jutta kann mich einfach super gut lesen. Deswegen habe ich bei diesen Deduktionsanteilen da keine Chance. Ich habe meine Mindbugs durch immer zum falschen Zeitpunkt einsetzen. Das ist ganz furchtbar. Aber es macht trotzdem Spaß.
Ja, auf jeden Fall finde ich die Spiele mittlerweile auch ganz gut und gerade wenn man auf so kleine Kartenspiele, die eben nicht Stichspiele im klassischen Sinne, sondern eher so Battle-Charakter haben, steht, der sollte sich die unbedingt angucken, zumal die halt wirklich auch in jeden Koffer, in jede Handtasche, in jede Hosentasche reinpassen. Das heißt, man kann die halt auch mal schnell irgendwo mit hinnehmen und schleppt nicht dann einen Riesenberg an Spiel mit sich rum.
Genau. Ja, was sagt denn die Community?
Die Community sagt noch nicht viel. Also es ist ein Zwei-Spieler-Spiel, das haben wir auch so schon festgestellt. Es gibt noch keine Empfehlung.
Lass mich raten, zwei Spieler ist die beste Spielerzahl.
Nee, die Community hat noch nicht gewotet. Die Community hat noch überhaupt nicht gewotet. Gut. Es gibt noch eine Spielzeit von 15 bis 25 Minuten und eine Altersempfehlung des Verlags von 8 oder älter. Da hat sich die Community auch noch nicht so ausgelassen, weil es gibt zwar 27 Ratings, aber die haben es noch nicht dazu gebracht, dass es bei Boardgame Geek eine offizielle offizielle Wertung gibt und deswegen ist auch die Gesamtwertung noch zwei kleine Strichelchen.
Ja, also ich würde dem Spiel eine 8,0 geben. Ich finde es großartig. Ich finde es einfach ein tolles Spiel. Es vereint einfach so die Kernkonzepte von schon zwei großartigen Spielen und bohrt das Ganze dann bei jedem Set neu auf. Und ich finde das alles total toll. Also ich könnte das wirklich stundenlang spielen. Und man kann dann mit den 20 Minuten oder 15 Minuten, wenn man das immer, also wenn man das besser kann und ein bisschen eingespielt ist und dann auch die Karten schon kennt sozusagen, dann werden die Spielrunden auch immer schneller, ja, und immer strategischer. Also ich finde es toll. Ich finde das Level, wie das Ganze skaliert von ich spiele das einfach mal so ein bisschen runter und mache mal so ein bisschen und so weiter und dann findet man irgendwann raus, ah ja, das ich kann auch hier irgendwie strategisch vielleicht die Karten anders in Spielen ein bisschen irgendwie strategisch einsetzen und sowas und man kann sich da sozusagen selbst dran hochleveln. Ich finde es super. Ich finde es wirklich super und es ist ein tolles Design. Also ich finde, das Spiel ist einfach richtig cool. Ich muss jetzt ein bisschen mich mit zurücknehmen, sonst tue ich hier zu viel irgendwie. Sonst hört sich das Ganze an wie so eine Werbesendung irgendwie.
Ja, es klingt ja ein bisschen danach.
Ich finde es super. Also 8,0 von mir, locker.
Ja, also Michael ist hier mit einer 8,0 ganz massiv nach vorne gesprungen. Ich bin, wie schon gesagt, auch deutlich mehr eingenommen von dem Spiel als noch von dem klassischen Mindbug. Trotzdem habe ich noch ein bisschen Abstriche im Vergleich zu Michael. Ich bin bei einer 7,8, was schon ein bisschen besser ist als bei dem normalen Mindbug-Spiel. Aber der 8,0 kann ich jetzt nicht zustimmen. So geil finde ich es jetzt auch nicht. Es ist, was es ist, aber auch nicht mehr. Für alle die jetzt sagen, ja, jetzt haben sie hier von irgendwelchen anderen Folgen gesprochen, noch kurz der Nachtrag. Wenn ihr unser Review zu Mindbug, Mindbug Beyond Eternity und Mindbug Beyond Evolution hören wollt, das war die Folge 143. Da haben wir so eine Sammelfolge zu den drei damals bereits erschienenen Versionen oder Erweiterungen besprochen. Und das King of New York, das haben wir in Folge 195 besprochen.
Genau. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch mal das King of Tokyo Mindbug auf den Tisch. Ja, vielleicht gucken wir uns das auch noch mal an. Da wäre ich vielleicht auch mal ganz gespannt drauf. Vielleicht hat sich da wirklich was getan.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich angucken kann und sollte. Und wie gesagt, wenn ihr noch gar nichts an Mindbug gespielt habt, wäre auch meine Empfehlung, fangt mit Mindbug King of Tokyo an.
Ja, und wenn ihr übrigens noch ein kleines Interview hören wollt mit Nerdlab, dem Verlag, der Mindbug rausbringt, dann guckt auch mal in die letzte Folge rein zur Spiel. Da war nämlich ein kleines Interview drin, wo auch wir ein bisschen über Agent Avenue sprechen zum Beispiel und die neue Erweiterung dazu.
Ja, genau. Dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Wie steht ihr zu Mindbug King of Tokyo? Habt ihr vielleicht schon King of Tokyo versus Mindbug gespielt? Was denkt ihr dazu? Erzählt es uns. Ansonsten, was sollen wir sonst noch spielen? Welches Spiel von der Spiel wollt ihr als nächstes gereviewt haben von uns?
Wir haben noch einen ganzen Sack voll Zeug. Wir haben vor allen Dingen auch so ein paar kleine Geheimtipps mitgebracht. Zum Beispiel das Rise of Wastelands, wo ich vor das Spiel noch nie was von gehört hatte. Und dann plötzlich auf das Spiel kamen mehrere Leute mir gesagt, hier, das musst du dir unbedingt angucken. 4X-Spiel in 2 Stunden, total cool, in Deutsch bei Elsnier.
Ja, oder das Flipping Ninja, wo wir uns eigentlich hingesetzt hatten, um mal kurz ein Päuschen zu machen und uns natürlich das Spiel haben erklären lassen.
Ja.
Und dann so geflasht waren, dass wir es gleich mitgenommen haben.
Ja, oder das La Cuenta, das ein absolut krasses Thema hat. Nämlich, ich bin im Restaurant mit ein paar Freunden und ich möchte gerne, dass die Freunde am besten bezahlen. Und bei dem Spiel geht es darum, der Zeche auszuweichen sozusagen.
Genau, sich lieber noch einen Kaffee bestellen oder mal schnell auf die Toilette verschwinden.
Genau, großartig, das werden wir auch noch testen. Ja, erzählt doch mal, was ihr so von das Spiel mitgebracht habt und was ihr cool findet. Und erzählt euch uns mal, wenn ihr das King of Tokyo gespielt habt, Mindbug, dann lasst uns das doch auch mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das fandet.
Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine tolle Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao. Und hier habe ich noch Cluedo Risiko. Man muss rausfinden, welche Armee den Gegner in Kamtschatka mit dem Kerzenständer...